Hallo, Lea Uzia. Ich vertrete heute Johannes Bertou beim Radio Feature. Aus dem Land Eritrea hört man meistens nur schlechte Nachrichten. Über die harte Diktatur dort und die vielen Menschen, die vor dieser Diktatur fliehen. Unser Autor Kalle La hat sich trotzdem in das Land verliebt. Er ist vor mehreren Jahren nach Eritrea gereist und hat unglaubliche Stories mitgebracht. Über italienische Art-Deco-Architektur in der Hauptstadt Asmara, über die vielleicht tollkühnste Bahnstrecke der Welt, aber vor allem über die Musik von Eritrea. Im Radio-Feature erzählt er jetzt von dieser Musik und von der spannenden Geschichte des Landes. Wir haben das Radio-Feature im Jahr 2020 produziert.
Seit meiner ersten Ankunft in Asmara, der Hauptstadt Eritreas, vor fast 10 Jahren, fasziniert mich die überaus wechselvolle Geschichte dieses Landes. Inzwischen lande ich hier zum 5. Mal und ich versuche immer noch, genauer zu verstehen, wie das große weltpolitische Theater des 20. Jahrhunderts Einfluss auf die Geschicke und das Territorium Eritreas genommen hat. Vom Kolonialismus über den Kalten Krieg bis heute. Jedes Jahr fliehen Tausende Eritreer aus ihrer Heimat. Vielen bietet das Land keine Perspektive. Es gibt willkürliche Verhaftungen, unbefristeten Militärdienst und die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Eine Ausreise ist nur möglich mit besonderer Genehmigung. Lange Zeit war man verstrickt in einen aufreibenden Grenzkonflikt mit dem Nachbarland Äthiopien. Trotzdem zieht es mich hierher. Ich muss zugeben, dass ich mich verliebt habe in diese unglaubliche Stadt Asmara, in ihre Bewohner und in ihre Musik.
Eritreas einzigartige Musik. Wie Songs die Geschichte des Landes erzählen. Ein Feature von Kalle Aldislau.
Bei einer Tanzparty höre ich zum ersten Mal eine elektrisch verstärkte Krar. Und der Sound haut mich fast um. Dieses eigentlich uralte, traditionelle Instrument, das wie ein U geformt ist und einer Leier ähnelt, klingt hier nach Rockband. Und die Verzerrung ist durchaus nicht einer etwa minderwertigen Anlage geschuldet, wie ich gleich in spontaner westlicher Überheblichkeit vermute. Vielmehr stellt der Sänger und Krar-Virtuose seinen Sound genau so ein, wie er ihn haben will. Das ist der Beginn einer Entdeckungsreise. Ich will mehr über diese unbekannte musikalische Landschaft wissen, die in keiner Weltmusikabteilung eines Plattenladens zu finden ist. Und ich entdecke schnell, die Musik dieses kleinen Landes am Roten Meer erzählt mir seine turbulente Geschichte. Jede Phase, jedes Ereignis hat einen eigenen Song. Die Musiker gelten als das Herz und die Seele Eritreas.
So this is the first police
station.
Okay. So I'm talking to policemen.
Kalle.
Also beuge ich mich der lokalen Bürokratie und suche das Polizeirevier, das meine Aufenthaltsregistrierung vornehmen muss. Eritrea lässt sich durchaus auch als Tourist bereisen. Visa beantragt man in Frankfurt oder Berlin. Die behördlichen Mühlen vor Ort kosten manchmal Mühe, sind aber nicht unüberwindlich. Nach der Registrierung bei der Polizei am Abend meiner Ankunft will ich ins Restaurant. Der Taxifahrer empfiehlt die Pizzeria Napoli oder, wie man hier sagt, Napoli. Wäre ich vor 85 Jahren in Asmara gelandet, ich wäre angekommen in einem veritablen und gar nicht so Little Italy. Songs wie dieser über die schönen Frauen Asmaras schallen damals aus den zahlreichen Clubs der Stadt. Bars und Cafés engagieren angesagte Bands aus dem Heimatland. Gerade war Renato Carosone angekommen, später in den 1950er Jahren ein großer Star in Italien. Im späten 19. Jahrhundert beginnt der Run europäischer Mächte auf die letzten Flecken der Erde, die man sich noch als Kolonien einverleiben kann. Italien versucht sich am Roten Meer. 1889 besetzen italienische Truppen Asmara und das Gebiet des heutigen Eritrea. Die weitere Expansion in Richtung Äthiopien scheitert kläglich. Der äthiopische Kaiser Menelik II. Bringt den italienischen Invasoren in der Schlacht von Adua 1896 die einzige Niederlage bei, die ein Heer aus Europa auf kolonialem Beutezug erleiden sollte. Aber die Italiener bleiben in Eritrea. Mitte der 1930er Jahre leben bereits über 50.000 von ihnen in der Hauptstadt Asmara. Für die Einheimischen allerdings sind selbst die Gehwege der Hauptstraßen tabu. Die Apartheid zwingt sie in separate Schulen und Geschäfte und ein eigenes Stadtviertel. Die Eritreer sollen arbeiten und ansonsten möglichst unsichtbar bleiben. Seit Benito Mussolini 1922 an die Macht gekommen ist, investiert Italien in Eritrea Millionen in Straßen und Eisenbahn, Gebäude und Industrie. Der Ausbau der Infrastruktur dient in erster Linie der Vorbereitung eines neuen Äthiopienfeldzugs, den die italienischen Faschisten mit reichlich Propaganda begleiten. Oktober 1935 beginnt der Angriff unter massivem Einsatz von Giftgas. Dem brutal geführten Krieg fallen etwa eine halbe Million Äthiopier zum Opfer. Gleichzeitig entstehen zahlreiche agitatorische und rassistische Lieder, wie zum Beispiel »In Afrika Siva«, gesungen von Renzo Mori. Benito Mussolini will Asmara zur prächtigen und vor allem modernen Metropole des Africa Orientale Italiana ausgestalten. Zur idealen faschistischen Stadt des neuen Menschen. Avantgardistische Architekten dürfen hier ihre futuristischen Bauten verwirklichen, machen die Stadt so zum Symbol italienischer Moderne. Sie ist heute Teil des Weltkulturerbes. 1941 ist dann allerdings Schluss mit Mussolinis Kolonialträumen. Die Briten vertreiben die Italiener und werden zunächst als Befreier begrüßt. »I didn't do it for you«, »für dich habe ich das nicht getan«, sagt angeblich ein britischer Soldat, dem ein Eritreer für die Befreiung danken möchte. So lautet auch der Titel eines sorgfältig recherchierten Buches über die jüngere Geschichte Eritreas der britischen Journalistin Michaela Wrong mit dem Untertitel »How the World Betrayed a Small African Nation«, wie die Welt ein kleines afrikanisches Land verriet. Die Briten haben kein Interesse an dauerhafter Präsenz im Land. Sie plündern, was die Italiener aufgebaut haben, und verteilen die Kriegsbeute auf ihre eigenen Kolonien. Die berühmte Seilbahn, die Asmara mit der Hafenstadt Massawa verbunden hatte, verschwindet ebenso wie Teile der Eisenbahn, der Hafenanlagen und Industrie. Das mediterrane Lebensgefühl schlägt allerdings Wurzel. Es gibt heute nicht mehr viele, die das Ende der italienischen Kolonialzeit noch erlebt haben. Mehrmals treffe ich Dr. Habdeab Mehari, Leiter des Orota National Referral Hospital in Asmara, der größten Klinik Eritreas. Er erzählt mir,
I was here when there were 100,000 Italians living in Asmara.
Als ich klein war, lebten 100.000 Italiener in Asmara. Es war eine total europäische Stadt. Ich erinnere mich an Hunderte von Italienern, die auf der Straße flanierten. Wir wollten das auch gerne. In der Kolonialzeit durften wir aber die Liberty Avenue nicht betreten. Und 1947 fühlten wir uns zunächst immer noch nicht ganz wohl, gemeinsam mit den Italienern auf dem Gehweg zu spazieren. Ich erinnere mich, dass es viel Musik gab. Vor allem am Samstag und Sonntag. Italienische Musik. Und wir haben sogar mitgesungen. Später brachte dann die CAG News Station die amerikanischen Top Ten. Das alles haben wir mitgesungen.
Mehr als 30.000 Italiener bleiben zunächst auch unter britischer Herrschaft in Asmara, betreiben weiterhin Bars, Restaurants und Hotels und machen Musik. Noch viele Jahre nach der Kolonialzeit treten italienische Bands in Asmara auf, wie die Imperials im Niala Hotel. Gianni, all'organo, signor Ramoni, Rai. Im Schlepptau der Briten landen im Januar 1942 auch die verbündeten USA in Ostafrika. Das Signal Corps der US Army erkennt sofort die strategische Bedeutung der ehemaligen italienischen Funkstation Radio Marina in Asmara. Die geografische Lage der Stadt ist perfekt, um eine leistungsfähige Kommunikations- und Abhöranlage zu installieren. Die Amerikaner setzen sich hier fest und können künftig den Funkverkehr von Afrika bis zur Sowjetunion und dem Nahen und Fernen Osten überwachen. Für die inzwischen erwachten Unabhängigkeitsbestrebungen der Eritreer erweist sich das als fatal. Radio Marina wird umgetauft in KAGNU Station. KAGNU hieß auch ein Bataillon, das Äthiopien zur Unterstützung der USA in den Koreakrieg entsandte. Auf Druck der Amerikaner, für sie ist diese Abhöranlage inzwischen unverzichtbar, beschließen die Vereinten Nationen, Eritrea Äthiopien zuzuschlagen und damit de facto an den äthiopischen Kaiser auszuliefern. Die britische Presse spricht damals von der gerechten und festen Hand Haile Selassies. Daraufhin schreibt der Eritreer Ato Ateverbichan Sekhit den Song Adeye Adi Yeganu, O mein Land der Helden, wer sind die Verräter? Er benennt die Verantwortlichen dieser politischen Bevormundung, nicht zuletzt auch die Kollaborateure der äthiopienhörigen Unionspartei im eigenen Land. Adeye Adi Yeganu wird sehr populär. Als Sekhit das Lied einmal im Nationaltheater von Addis Abeba in Äthiopien singt, greifen ihn Selassie-Anhänger tätlich an. Bei der Prügelei verliert er ein Auge. Alle Proteste der Eritreer bleiben wirkungslos. Nach 10 Jahren unter der Herrschaft von Äthiopien soll eigentlich ein Unabhängigkeitsreferendum stattfinden. Aber diese Bedingung der Vereinten Nationen erweist sich als wertlos. Wie von vielen vorausgesagt, greift kurz vor Ablauf der Zeitspanne die feste Hand zu und Haile Selassie annektiert 1961 Eritrea. Inzwischen bauen die USA KAGNU Station aus, zahlen jährliche Mietgebühren und leisten beträchtliche Militärhilfe. In den 1970ern arbeiten etwa 6000 Amerikaner bei der Radio- und Fernsehstation und der Abhöranlage. KAGNU entwickelt sich zu einer idyllischen amerikanischen Enklave in Ostafrika. Die Army bemüht sich, das Leben der inzwischen nicht selten mit ihren Familien stationierten Soldaten so angenehm wie möglich zu gestalten. KAGNU-Veteranen treffen sich bis heute jedes Jahr. Der Funker Daniel Minchin hat seine Erinnerungen in einem Film verarbeitet und auf YouTube veröffentlicht.
When I think back of my time,
wenn ich an meine Zeit in der KAGNU Station zurückdenke, fällt mir auf, wie unglaublich privilegiert ich war, dort sein zu können. An diesem Ort in Afrika, von dem so wenige Menschen jemals gehört hatten. Die meisten Soldaten wurden ja nach Vietnam geschickt. Und so viele kamen in den Jahren 68 und 69 in einer Holzkiste zurück, umhüllt mit einer amerikanischen Flagge. Als ich nach Äthiopien abkommandiert wurde, muss ich zugeben, dass ich erst einen Weltatlas brauchte, um genau zu verstehen, wo das war. Ich meldete mich dort bei der AFRTS, dem Armed Forces Radio and Television Service, bei Sergeant Brown, der mich ansah und meinte, Sohn, das ist die Armee in Afrika und wir machen die Dinge hier etwas anders. Wir haben gehört, dass du ein Radio-Disc-Jockey und Moderator bist. Vielleicht könntest du das hier für uns machen. Im Rückblick war es eine wundervolle Zeit, wie kaum eine andere in meinem Leben. Und es hat viel Spaß gemacht. Wir hatten eine Kirche, wir hatten unseren PX-Laden zum Einkaufen, wir hatten Kinos, wir hatten viel Sport im Freien und wir hatten unsere verschiedenen Freizeit- und Musikclubs, den Top 5 Club, den Oasis Club.
Recreational Clubs, the Top 5 Club, the Oasis Club.
Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me.
Ab Anfang der 1950er bringen Radioprogramme Rockabilly, Doo-Wop, Blues, Rhythm and Blues, Country und Swing-Hits from Back Home America. Die Sendungen werden auch von den Eritreern gehört und beeinflussen die lokale Musikszene. Für die Eritreer kommt die Präsenz Äthiopiens im eigenen Land einer Rekolonialisierung gleich, der sie mit wachsendem Widerstand begegnen. Auf der anderen Seite nehmen Kontrolle und Zensur seitens der neuen Machthaber zu. Zum Zentrum kultureller und gesellschaftlicher Aktivität entwickelt sich das Machber Theater Asmara, der Asmara Theaterverein oder kurz MATA. Viele der interessantesten und auch heute noch angesehensten Musiker Eritreas treffen sich hier. Der Verein wird zum Mittelpunkt einer neu belebten Musikszene mit selbstbewusster künstlerischer Identität. MATA versteht sich bald als moralische und politische Instanz und unterstützt in verschlüsselten Texten auf subtile Weise das Streben nach Unabhängigkeit.
Musik
Einer der wenigen heute noch lebenden Gründungsmitglieder ist der Sänger und Perkussionist Jaber Mahmoud. Wir treffen uns in seinem kleinen Restaurant in Asmara.
Mein Name ist Jaber Mahmoud. Ich bin in Asmara geboren und aufgewachsen. Als ich jung war, ging ich zu Hochzeitszeremonien. Ich habe sehr gerne getanzt und die Quebero-Trommel gespielt. Dort habe ich mein Talent entwickelt und begann auch meine Karriere als Sänger. 1960 gründeten Alemio Kachsai, Asres Tesema, Tevolde Reda, Tevolde Abraham und Tikapo Veldemariam, ich und einige andere, Mata. Wir waren anfangs 15 Männer und 4 Frauen. Die meisten waren Christen, ich war der einzige Muslim, aber es gab keine Probleme. Und ich habe sehr gerne mit ihnen gearbeitet. Anfangs gab es kein Soundsystem, also improvisierten wir mit einem alten italienischen Radio, das ursprünglich aus Deutschland stammte. Wir waren kreativ und nutzten unsere begrenzten Möglichkeiten. Für unsere erste Show im Kino Cinema Asmara bekamen wir die Erlaubnis vom zuständigen Regierungsbüro, zusammen mit einer Militärband und den Boys, einer italienischen Band. Dies war um 1961 und im Lauf der kommenden Jahre wurden wir sehr berühmt.
Und die Sängerin, Tänzerin und Mata-Veteranin Tekbaru Tekli ergänzt:
Wir waren alle sehr aktiv in der Unabhängigkeitsbewegung. Die Zensur der Äthiopier wurde immer schärfer und wir tarnten die politischen Songs als Liebeslieder. Gemeint war aber unser Land. Das Publikum war fantastisch, fantastisch und verstand die Botschaften. Sie johlten, klatschten, weinten. Wir haben sie wirklich dazu motiviert, sich dem Widerstand anzuschließen. Ein Mata-Programm bestand dann bunt gemischt aus Theater, Songs, Comedy und Tanz. An den Programmen haben wir fast ein halbes Jahr gearbeitet. Die meisten hatten ja einen Job und konnten nur abends proben.
Einer der berühmtesten eritreischen Musiker und Mata-Mitstreiter ist Tevolde Reda. Über seine Motivation sagt er 2017:
Ich war ein revolutionärer Sänger, der aus Liebe zu seinem Volk und seinem Land sang. Die Leute kennen mich als eine Person, die sich für Politik interessierte, und das war meine Hauptmotivation als Sänger. Das Lied Shige Habuni, das nie in einem Studio aufgenommen wurde, ist ein Dokument meines Engagements in der Politik und der Liebe zu meinem Land.
Shige Habuni gehört zu den vielen Liedern dieser Zeit, deren Texte die äthiopische Zensur passieren können, deren versteckte Botschaft gleichwohl überall verstanden wird.
Gib mir meine Fackel. Wie lange kannst du mich täuschen? Leih mir deine Ohren. Warum diese betäubende Stille? Gott, der Schöpfer, hat uns viel Land gegeben. Mehr als genug für jeden. Für alle. Die Situation war wirklich unwirklich. Das Publikum war total verrückt nach dem Song. Sie haben ihn wirklich geliebt und mochten ihn sogar mehr als sich selbst. Damals waren viele Menschen im Gefängnis wegen des Liedes. Sie versuchten mit großem Aufwand, das Lied zu verbieten. Ich sollte mich im Gefängnis melden, wo ich dann verhört wurde. Aber es war schwierig für sie, mich einzusperren. Wenn wir ihn ins Gefängnis bringen, wird er zum Märtyrer. Wir machen noch einen Helden aus ihm und das Lied wird noch berühmter. Es ist besser, ihn gehen zu lassen. Ich bekam nur eine Warnung. Sie haben meinen Kopf rasiert, sonst haben sie mich nicht angerührt.
Tevolde Reda eröffnet 1972 einen Plattenladen in Asmara, gründet ein Label, emigriert dann aufgrund von Konflikten konkurrierender eritreischer Widerstandsbewegungen 1979 in die Niederlande, wo er heute noch lebt. In Eritrea bleibt er unvergessen. In den 70ern beeinflussen die Klänge aus dem Radio den virtuosen Gitarristen natürlich. Als Jugendlicher erscheint er immerhin mit Elvis Tolle bei seinem ersten und einzigen Wettbewerb, den er auch prompt und zur eigenen Überraschung gewinnt. Zu den frühen Matta-Mitgliedern gehört auch der Klarinettist und Musiklehrer Tesfe Mikael Keleta. Keleta spielt noch in einigen anderen Bands und gehört zu den ersten, die in den amerikanischen Clubs auftreten konnten.
Ein Jahr später wurden wir eingeladen, mit unserer Rocket Band in der Cagney Station aufzutreten. Die Tänzer waren Amerikaner. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich im Fernsehen. Zu dieser Zeit besaßen nur wenige Menschen einen Fernseher. 1963 waren wir sehr beliebt. Die Eritreer waren stolz und sehr glücklich, dass wir in der Cagney Station aufgetreten waren. Das Programm wurde am frühen Morgen im UKW-Radio angekündigt, jeder wusste davon, und die Leute warteten viele Stunden in Snackbars und Restaurants, um die Abendshow im Fernsehen zu sehen. Dies war ein Wendepunkt für die eritreische Musik. Wir haben bis 1965 erfolgreich gespielt. Ich ging dann nach Äthiopien, um mein Studium fortzusetzen. Ich habe 5 Jahre Geografie studiert und bis 1974 gearbeitet. Ende 1974 schloss ich mich dem bewaffneten Kampf an.
Viele Musiker aus Eritrea leben damals in Addis Abeba, wo sie leichte Arbeit finden. So auch Berechet Mengistea, der vielleicht meistverehrte Musiker Eritreas und einer der legendären Stimmen Afrikas.
Ich wurde in einer ländlichen Gegend geboren, mit der ich noch tief verbunden bin. Ich habe mich um das Vieh gekümmert und bin auf die Jagd gegangen, nahm teil an allen traditionellen Festen und Spielen und lernte die volkstümlichen Musikinstrumente und Lieder. Seit ich 12 war, habe ich zu verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel bei Hochzeiten, gesungen und wurde bald sehr beliebt. Später dann, als Erwachsener, begann ich für eine Sache zu singen. Die politische Situation hatte einen großen Einfluss auf mich. 1956 ging ich nach Addis Abeba, wo ich ein Schallplatten- und Instrumentengeschäft hatte. Dort wurde ich 1961 Mitglied des Orchesters des Haile Selassie-Theaters. Die Sänger und Musiker dort kamen aus allen Provinzen Äthiopiens. Wir tourten viel, auch außerhalb Äthiopiens, in verschiedenen afrikanischen und auch europäischen Städten.
In seiner Zeit in Addis veröffentlicht Berechet mehrere Songs auf Singleschallplatten, unter anderem Melay. Auch hier ist die eigentliche versteckte Botschaft eine politische. Die angebliche ferne geliebte Melay ist niemand anders als die Heimat eines unabhängigen Eritrea. Eritreischer Nationalheld zu sein und gleichzeitig in Addis seinen Lebensunterhalt zu verdienen, stellt damals zunächst noch keinen so großen Widerspruch dar. Der Druck wächst jedoch und wie viele verlässt auch Berechet Mengistea Addis und nimmt Kontakt auf zu der inzwischen militärisch organisierten Unabhängigkeitsbewegung. Sie ist Mitte der 1970er kurz davor, in Eritrea die Oberhand zu gewinnen. 1974 wird Haile Selassie in Äthiopien gestürzt und das Militär übernimmt die Macht unter der Führung von Major Mengistu Haile Mariam. Damit beginnt eine neue Phase des eritreisch-äthiopischen Konfliktes. Bisher stand Äthiopien im Kalten Krieg auf Seiten der USA. Mengistu will das Land in eine sozialistische Volksrepublik verwandeln und verbündet sich mit der Sowjetunion. Wie die USA zuvor leisten nun die UdSSR Militärhilfe, nur in wesentlich größerem Umfang. Die Äthiopier scheinen so plötzlich wieder überlegen. Die eritreischen Rebellen fürchten große Verluste bei einer frontalen Konfrontation. Sie beschließen daher, sich in die Wüsten der Sahelzone zurückzuziehen. Das Dorf Nakfa im nordöstlichen Hochland wird zum Hauptquartier des Widerstands und zum bleibenden Symbol eritreischer Unabhängigkeit. Nakfa ist heute der Name der lokalen Währung. Berechet Mengistea schließt sich 1974 vom Sudan aus dem bewaffneten Kampf in Eritrea an.
Während ich im Sudan war, hatte ich ein geheimes Treffen mit den damaligen Rebellenführern. Sie berichteten, dass der hauptsächlich politische Kampf der nationalen Bewegung zu einem bewaffneten übergegangen sei. Sie gaben mir einige geheime Broschüren, die habe ich in meinem Instrument versteckt. Damit wurde ich zu einem aktiven Mitglied des Widerstands. Ende 1979 habe ich Eritrea verlassen. Meine Frau war inhaftiert und ich wollte mich im Exil um meine Kinder kümmern.
Berechet kehrt 1993 nach Asmara zurück, wo er heute ein Geschäft für CDs und ein Studio betreibt. Er gibt weiterhin Konzerte. Zu mir sagte er, ich werde singen, bis ich sterbe. Bereits zu Beginn ihres Rückzugs rechnen die Eritreer mit einem langen Verbleib in der Wüste. Sie bauen Schulen, ein Krankenhaus und Werkstätten aller Art. In den Widerstandsgruppen der Eritrean Liberation Front, der ELF, und der Eritrean People's Liberation Front, der EPLF, wird das System der sogenannten Cultural Troops etabliert. Wie in Kagnew Station ist dabei Musik bedeutender Bestandteil der Truppenunterhaltung. Noch wichtiger ist ihre Rolle als identitätsstiftende Erzählung, Propaganda- und Nachrichtenorgan. Radiostationen werden aufgebaut, in mobilen Studios werden Audiokassetten aufgenommen, die auch in der eritreischen Diaspora beliebt sind. Musikinstrumente und Equipment wandern nach Bedarf von Band zu Band oder werden gleich selbst gebaut. Noch einmal der Mata-Veteran Tesfe Mikael Keleta. Er arbeitet inzwischen als Musiklehrer.
1979 wurde ich nach dem strategischen Rückzug der zentralen Kulturtruppe zugeteilt. Die Instrumente stellten wir selbst her. Für das Schlagzeugbecken zum Beispiel schnitten wir die Granate einer 130mm Kanone einfach in zwei Teile und hämmerten sie flach. Dieses improvisierte Becken hatte zwar einen schlechten Klang, war aber besser als nichts. Für den Beckenständer haben wir dann einfach ein Wasserrohr in zwei Teile geschnitten. Und anstelle eines Mikrofons verwendeten wir Megafone. Damals beschloss man, sich stärker auf die verschiedenen kleinen Gruppen auf Divisionsebene zu konzentrieren. Ich kam mit der Kindergruppe Red Flowers, den Roten Blumen, die zunächst vorwiegend aus Waisenkindern bestand, in die Revolutionsschule Zero School. Semac war der Gruppenleiter.
Viele der Musiker, die ich in Eritrea interviewe, waren wie Abraham Stefanos, genannt Semac, aktive Kämpfer. Nachdem er ein Bein verloren hatte, unterstützt er die Arbeit an der Zero School und nimmt zusätzlich Musikunterricht bei Tesfe Mikael Keleta. Semac wird vor allem für seine Kampflieder bekannt.
Bedouin comes to my mind when the enemy was mobilizing his army before the 6th offensive. We have passed at that time 5 big offensives, but I started this melody, Bedouin, which means challenge.
Bedouin, Herausforderung, war auch sein aktuelles Lied. Ich schrieb es kurz vor der 6. Offensive der äthiopischen Armee 1981. Seit 1978 gab es mehr als 5 Offensiven. Ich wählte das Thema, weil diese Zeit für die Kämpfer und die Revolution eine Frage von Leben und Tod war. Der Feind hatte beschlossen, das eritreische Problem ein für alle Mal zu lösen. Aber hauptsächlich war mein Ziel die moralische Stärkung, um die Kämpfer auf die Herausforderungen und den Kampf ums Überleben vorzubereiten. Stellt euch der Herausforderung schnell und direkt. Challenge. Knie niemals nieder. Ich kämpfe für den Frieden. Du kannst mich nicht vernichten. Bereit, dir gegenüberzutreten. Napalmbomben, Bombenflugzeuge, Weltklasseberater, egal. Ich werde alles herausfordern, werde niemals aufgeben.
Der erste Teil von Bidaho wird gleich in der Zero School aufgenommen und auf Kassetten verbreitet. Die andere Aufnahme entsteht 35 Jahre später bei einem offiziellen Konzert vor Veteranen 2017. Ein Beispiel für den nostalgischen Kult, der im Land um den Unabhängigkeitskrieg seine Helden und seine Sängerinnen und Sänger entstanden ist. Der Widerstand der Eritreer hat einen großen Einfluss auf die Gleichstellung der Frauen im Land. Man schätzt, dass Frauen etwa 40% der Kampftruppen ausmachen. Das setzt natürlich eine gewaltige Veränderung herkömmlicher, traditioneller Familien- und Gesellschaftsstrukturen in Gang. Dieser Emanzipationsprozess wird damals wie heute auf allen Ebenen aktiv gefördert. Gleicher Zugang zu Bildung soll ebenso selbstverständlich werden wie die Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen. Zu den immer noch aktiven Sängerinnen, Kämpferinnen gehört Zeynep Beshir.
Als ich jung war, kannte ich nur die Rhythmen und Lieder in meiner Volksgruppe, den Tigre. Als ich mich dann dem bewaffneten Kampf anschloss, öffnete mir der Kontakt mit der Vielfalt der ethnischen Gruppen die Augen. Die EPLF hatte ein politisches und kulturelles Programm, das alle eritreischen Sprachen und Musiken umfasste. Und als ich mich der Kulturgruppe dort angeschlossen hatte, begann ich zu singen. Vor dem bewaffneten Kampf gab es für eritreische Frauen keine Gelegenheit, an der Gesellschaft teilzunehmen. Jetzt hatten Frauen auf einmal die Möglichkeit, in allen Bereichen einen Beitrag zu leisten, in allen Frontaktivitäten, in Bildung, Logistik, Kampf. Unsere Teilnahme war das Rückgrat der Front und hatte den größten Einfluss auf die Verwirklichung der Unabhängigkeit unseres Landes. Für die Mehrheit der Frauen, die am Kampf teilnahmen, war dies eine lebensverändernde Erfahrung. Wir haben durch unsere Teilnahme sehr profitiert. Ich habe diese Themen in meinen Liedern reflektiert. Das Lied Welet Ansait, das ich 1983 beim Kongress der Frauen Eritreas geschrieben habe, thematisiert den Ausschluss der Frauen aus der Gesellschaft. Ich wurde ignoriert. Ich kann an nichts teilnehmen, außer im häuslichen Alltag. Ich wurde gehindert, mich herauszuwagen. Ich wurde zu Hause eingesperrt. Aber jetzt kann ich dank des Kampfes an Versammlungen teilnehmen. Ich kann sogar wählen. Ich habe die Ketten rückständiger Praktiken gebrochen. Ich bin eine freie Frau. Ich lebe in einer neuen Ära der Freiheit.
Die eritreischen Widerstandskämpferinnen und Kämpfer achten nicht nur auf die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch auf die ihrer Ethnien. Es gibt 9 verschiedene Volksgruppen. Die beiden größten sind die Tigrinya und die Tigre. Zu letzteren gehört Zeynep Beshir. Auch die 7 Hauptsprachen gelten als gleichberechtigt. Tatsächlich verwendet werden aber hauptsächlich Tigrinya und Arabisch. Die Zähigkeit der Eritreer zahlt sich aus. Am Ende des Kalten Kriegs versiegt die sowjetische Militärhilfe. Die Amerikaner springen nicht mehr ein. Nur die Israelis sind noch bereit zu einem Geschäft. Der damalige Staatssekretär im amerikanischen Außenministerium, Herman Cohen, bemerkt dazu in seinen Erinnerungen Intervening in Africa, Superpower Peacemaking in a Troubled Continent. Für Mengistu hieß die Lösung israelische Waffen im Austausch gegen äthiopische Juden. Woraufhin 15.000 Juden ausreisen durften. Müde und demotiviert geben die äthiopischen Streitkräfte 1991 auf. Das bedeutet auch das Ende der berüchtigten DERG, der äthiopischen Militärjunta in Eritrea. 1993 wird Eritrea offiziell als unabhängiger Staat anerkannt.
Sweet Café.
Nachmittags im Sweet Café in der Harnett Avenue. Nur wenige Schritte entfernt von der ursprünglichen Location des legendären Mata-Theaters. Hier gibt es die besten Dolci, dazu ein Café Macchiato oder Cappuccino. Sowieso sitzt man in Asmara ständig in irgendeinem Café, das oft italienischer als italienisch aussieht. Besonders die Cafés in den alten Kinos beherbergen noch so manches unveränderte Interieur aus den 1930er Jahren, inklusive historischer Kaffeemaschine. Überhaupt hat Italien in Asmara seine Speisekarte hinterlassen. Pizza und Pasta gehören hier inzwischen ebenso zu den zumindest städtischen Nationalgerichten wie die klassische, auch in Äthiopien beheimatete Injera, der fluffige Fladen aus Sauerteig und dem Mehl der Hirsesorte Teff. Erstaunlich, dass Asmara nach all den schrecklichen Auseinandersetzungen so unversehrt davongekommen ist. Aber die entscheidenden letzten Kampfhandlungen fanden in Massawa statt, der ehemaligen Perle am Roten Meer. Die Altstadt am Hafen sieht heute noch aus wie unmittelbar nach dem Krieg. Wie große Wunden stehen hier die Ruinen prächtiger arabischer und osmanischer Architektur. Aber auch hier finden sich Bars und Cafés. Als die Truppen der EPLF in Asmara ankommen, übernehmen sie die Stadt kampflos. Der heutige Klinikdirektor Dr. Habteab ist damals unmittelbar dabei.
Asmara became liberated. I was in charge of the whole medical service in the southern.
Als Asmara befreit wurde, war ich für den gesamten medizinischen Dienst des südlichen Teils verantwortlich. Es gab mehr als 10.000 verwundete äthiopische Gefangene in Asmara, um die wir uns kümmern mussten. Der weiträumige ehemalige Expo-Bereich war voller verwundeter Soldaten, die nie gedacht hätten, dass die äthiopische Armee so schnell besiegt werden könnte. Wir sagten ihnen dann, dass sie keine Gefangenen mehr sind. Die EPLF schickte alle äthiopischen Soldaten, das waren fast 100.000, zu ihren Familien nach Äthiopien zurück. Habt keine Angst.
Sie konnten kaum glauben, versorgt und einfach nach Hause geschickt zu werden. Darauf sind noch heute viele Eritreer stolz.
Asmarina, Asmarina. Sei in bellezza da regina, che ti vede da lontana, Nasmarina, Nasmarina, Nasmarina nel mio cuore.
Nicht nur das Erbe italienischer Kulinarik wird von den Asmarinos vereinnahmt. Weddy Schaul nimmt den alten italienischen Schlager, verpasst ihm ein neues Gewand und erklärt Asmara mit all seinen italienischen Bauwerken zum Bestandteil seiner ureigenen Kultur.
Wir wurden kolonisiert von Ägyptern, Italienern, Äthiopiern. Ich spreche kein Italienisch, ich erzähl's in meiner Sprache Tigrinya. Unser Asmara, du bist in unseren Augen. Unser Asmara, du bist in unseren Herzen. Wenn wir unsere Feinde besiegt haben, bist du in unserer Hand.
Asmerana, Asmerana, ab einen Arab de Böhne.
Ein Streifzug durch die Straßen Asmaras kommt einem Spaziergang durch den Futurismus gleich. Die italienischen Kolonialisten nannten ihre Stadt La Piccola Roma, kleines Rom. Aber diese einzigartige Mischung aus Novecento, Monumentalismus, Neobarock, Bauhaus und Art Deco findet sich ausschließlich hier. Das Odeon-Kino mit der originalen geschwungenen Bar und den indirekt beleuchteten Flaschenregalen, die Bar Silly mit ihrer an ein Radio erinnernden runden Fassade, das Cinema Roma mit seiner großen Bühne, heute Ort vieler Veranstaltungen, oder das Cinema Impero gegenüber vom Matta mit seinem beliebten zur Straße hin offenen Café, sind nur einige ganz wenige Beispiele der vielen architektonischen Juwelen. Immer wieder stoße ich auf überraschende Anblicke, wie in der Maibela-Straße. Hier kommt ein Gebäude wie eine steinerne Lokomotive auf mich zu. Der berühmteste Bau ist zweifellos der Fiat Taliero, eigentlich eine Tankstelle und für mich eines der schönsten Gebäude der Welt. Der italienische Ingenieur Giuseppe Petazzi besteht unter Androhung von Gewalt darauf, die Stützpfeiler unter den 30 Meter weit gespannten Flügeln zu entfernen. Sein Auftraggeber glaubt nämlich nicht, dass seine gewagte Konstruktion halten würde. Dieses 1938 mitten in der Stadt gelandete Betonflugzeug steht aber nach wie vor und wartet wie viele andere Bauwerke auf eine Renovierung. Auch der langgestreckte, treppenartige Brunnen Mai Jach Jach bräuchte eine Überholung. Nur ein einziges Mal habe ich ihn in Betrieb gesehen. Tsehaitu Bereki, eine der großen Sängerinnen Eritreas, hat diesem Landmark ein musikalisches Denkmal gesetzt.
Als ich am Mai Jaja entlang hinuntereilte zum Mittagessen, sah ich dich auf der anderen Straßenseite. Ich war glücklich, ging zurück, um dich zu begrüßen. Ich kann nicht mehr warten, ich vermisse dich.
Die Asmarinos sind stolz auf ihre Stadt. Und sie haben die Hauptstadt der ehemaligen italienischen Kolonie zu ihrer Stadt gemacht. Und verteidigen sie, wenn nötig, auch musikalisch. Die italienische Planung verfolgte das Ziel, die Einheimischen zu isolieren. Im Stadtteil Abu Shaul mit seinen verwinkelten Staubstraßen und eher ärmlichen, niedrigen Häusern wohnte bereits in der Kolonialzeit der Großteil der einheimischen Bevölkerung. Die Äthiopier wollten es später teilweise abreißen, woraufhin Amin Abdul Latif einen der bis heute populärsten Songs Eritreas schrieb. Der Han Kuni Abu Shaul, Farewell Abu Shaul. In Abu Shaul befindet sich heute auch der beeindruckende Medebar Metallmarkt. Wie bereits die Musiker an der Front ihre Musikinstrumente aus allem, was sie zur Verfügung hatten, zusammenbauten, wird auf diesem großen, ummauerten Areal alles recycelt, was aus irgendeiner Art von wiederverwendbarem Material besteht. Hier wird gehämmert, geschweißt, gesägt, werden Haushaltswaren und Möbel konstruiert und Motoren repariert. Aus den Schläuchen von Autoreifen werden Wassersäcke, passgenau für die Rücken der Maultiere, die hier immer noch als Lastenträger zum Straßenbild gehören. Rhythmisiert wird das eher zurückhaltende Klangbild der Stadt vom Ton der Kirchenglocken und dem Ruf zum Gebet. Knapp die Hälfte der Eritreer sind sunnitische Muslime, etwas mehr als 40% gehören der eritreisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche an. An den Feiertagen intensiviert sich der Soundscape. Als ich am orthodoxen Ostersamstag 2019 um 4 Uhr früh aufwache, höre ich aus der Ferne Gebetsgemurmel und leisen Gesang. Noch in der Dunkelheit mache ich mich auf den Weg und lasse mich von den Klängen leiten. Fast eine Stunde wandere ich durch staubige Straßen, vorbei an Kühen und Pferdekarren, durch das von den niedrigen Häusern der engen Gassen zurückgeworfene Echo immer wieder fehlgeleitet. Irgendwann stehe ich vor der koptischen Abune Tekle Haimanot-Kirche, vor der sich weiß gekleidete Frauen drängen. Sie winken mich heran und hinein in den überfüllten Kirchensaal. Die Zeremonie geht gerade ihrem Ende entgegen. Mehrere ebenfalls weiß gekleidete Jugendliche geben auf umgehängten Trommeln den Takt an. Zum Abschied bekomme ich, wie alle anderen, vom Priester einige gesegnete Palmwedel. Auf dem Weg zurück gebe ich welche ein paar Jugendlichen, die sich sichtlich drüber freuen. In meiner Pension bindet sich das Zimmermädchen einen Palmwedel ins Haar. Die österlichen Hauptfeierlichkeiten finden indes in der großen orthodoxen Kathedrale in Dam Mariam statt. Die Zeremonie in Nda Mariam beginnt bereits am Nachmittag und wird bis zum nächsten Morgen dauern. Das Hauptgebäude der klassisch-modernen Kirche von 1920 wird flankiert von 2 Türmen. Überall sind Menschen. Mit großen Lautsprechern werden die Predigten nach außen übertragen. Sie sind in der ganzen Stadt zu hören. In einem archaisch anmutenden Zyklus wechseln sich Predigten, Prozessionen, Gesang und Trommeln stundenlang ab. Überhaupt ist es ein ständiges Kommen und Gehen. Einmal gehen die Lichter aus, wir alle halten Kerzen in der Hand. Eine Woche später ist der Beginn des Fastenmonats Ramadan. Auch an der großen zentralen Moschee Al-Khulafa al-Rashidin wird mit großen Lautsprechern operiert und auf die Zeremonie aufmerksam gemacht. Ich denke an einen Lautsprecherkrieg um die akustische Hoheit über die Stadt. Als ich auf den Eingang der Moschee zugehe, werde ich eher unfreundlich aufgefordert, draußen zu bleiben. Man will unter sich bleiben. Wenn ich Fragen hätte, soll ich doch warten. Später werde vielleicht jemand kommen. Ich verzichte und nehme lieber eine Verabredung wahr mit dem Musikethnologen Mohad Suleiman. In seinem Büro versucht er mir, die Grundlagen der Krar beizubringen, des traditionellen Musikinstruments Eritreas. Sie ist ähnlich wie eine Leier, wie der Buchstabe U geformt, ihre fünf Saiten werden mit den Fingern gegriffen. Man findet die Töne nicht wie auf einem Griffbrett einer Gitarre, sondern muss sie gewissermaßen ertasten. Die Krar haben wir im Laufe des Features schon oft gehört, von Berechet Mengisteab oder von Zehaito Bereki. Sie wird nicht nur akustisch gespielt. Adewerbhan Sekit gilt als der Erste, der sie an einen Verstärker anschloss. Inzwischen ist das Standard. Moderne Studiotechnik dominiert inzwischen die gesamte Musikszene in Asmara. Der frühere Sound großer Bands mit Bläsern und Saxophonen ist meist viel zu aufwendig. Stattdessen kommen Synthesizer und Drum Machines zum Einsatz. Autotune ist sehr beliebt. Die Stimme wird mittels einer Software in die richtigen Noten gezwungen. Bei Profis als Stilmittel eingesetzt, hilft es Amateuren, richtig zu singen. Ein Blick in die komplizierte Geschichte Eritreas lässt mich zumindest teilweise nachvollziehen, warum die autokratischen Herrscher heute das Land so abschotten. Ein Land, das im letzten Jahrhundert von vielen Mächten im Stich gelassen und betrogen wurde, sich zum größten Teil aus eigener Kraft befreit hat. Was ist nur geschehen mit diesem einstigen Hoffnungsträger Afrikas? Aber ich erwarte gar nicht mehr, genau zu verstehen, warum sich Eritrea zu dieser Autokratie entwickelt hat, warum sich die Grenzstreitigkeiten zwischen Äthiopien und Eritrea um ein Stück Niemandsland immer wieder zu bewaffneten Konflikten ausweiten mussten, warum eine Dynamik des Stillstands herrscht, vor der so viele das Weite suchen. Als ich vor einiger Zeit Johannes Tikabo traf, hatte er gerade diesen Song eingespielt. Siban Silitate, die Rückseite meines Fotos, eine melancholische Meditation über Kindheitserinnerungen. Johannes, dessen berühmter Vater Tikabo Welde Mariam zu den Matta-Gründern gehörte, ist besonders bei der jüngeren Generation ein Star. Inzwischen hat auch er das Land verlassen. Asmara ist um einiges leerer geworden. ناشع صغير قدم في تصامتا عصا النقسنت قنتي لقناتي قلست رغم رغب اللالومي قلي خويني هو اي كم قال قال قمات لي وابزبانو زقدد رأسي دحريت قطوز السدد زبان سألتا
عقلت أبات شلاي خند أمتي مدرا خند عراتي ኣየራ ብቕንጣሮ ሞቖታ ኸም ጸበል ውሻጢኣ ገሃንም ማዕጽኣ ኣፍ ገበል ሎምስ መሪሩኒ ክጸራ ኣይከኣልኩን ሰብ ገዲፉ ወላ ሰይጣን ይኹን ንዕናይተ ዝብለኒ ናብያ ይበልኩን።
ዲ ሊሪከሪን ኦንድ ጆርናሊስቲን የርገለም ፊሴሃ ፈብራኽተ ኡንተር ሽልመን ብድንግንግን ኡንድ ምስሃንድሉንግን ሰክስ ያረ ኢም ገፈንግኒስ ማይ ስራ. Sie weiß bis heute nicht, warum sie inhaftiert wurde.
Die Gefängniszelle passt zu meinen Körpermaßen. Der Lehmfußboden ersetzt mein Bett. Ich ersticke fast. Jeder Sonnenstrahl, jeder Lufthauch ist Medizin. Die Zelle eine Hölle, ihre Tür ein Schlangenmaul. Ich halte es nicht mehr aus. Selbst wenn der Teufel fragt, kommst du mit? Ich würde folgen, egal wohin.
Seit Dezember 2018 ist Jegelem Fiseha Stipendiatin des Writers in Exile-Programms vom Autorenverband PEN in Deutschland. Mein letzter Abend in Asmara auf der Harnett Avenue. Die verschiedenen Namen dieser Straße spiegeln die jeweiligen historischen Verhältnisse. Von Viale Benito Mussolini über Corso Italia, Avenue Haile Selassie, National Avenue zur Godena Harinet, die Straße der Freiheit. Hier treffen sich die Eritreer zum Corso, noch so ein italienisches Element im Leben der Asmarinos. Auf einmal ist die Straße doch wieder voller Menschen, die durch die Stadt flanieren und die Bars bevölkern. Nichts scheint die gute Stimmung zu trüben. Dort treffe ich Emmanuel. Er hat lange in Kanada gelebt und ist jetzt zurück in Asmara. Für ihn symbolisiert der Corso das Lebensgefühl der Stadt.
If I'm not lazy, I do it like 15 to 20 times. From Pia Tallero to Bahati Mascara. Come by here, the Harnett Avenue and Samata Avenue, right? While we were young, we used to do this all the time. So we have to meet girls when you're a teenage.
Mit einem der plötzlichen, aber nicht so seltenen Stromausfälle wird die Stadt dunkel. Bars und Cafés sind vorbereitet. Dieselgeneratoren springen an.
Hello, good morning.
Passport?
Yes.
Am nächsten Morgen bin ich am Flughafen. Die vielen Widersprüche dieses Landes hinterlassen mich ratlos. Von Tevolde Reda, dem großen Gitarristen, erschien 2017 auf dem Domino-Label eine Vinylschallplatte. Aufnahmen seiner frühen ultra-raren Singles, die inzwischen schon wieder vergriffen ist. Er lebt seit langem zurückgezogen in Rotterdam und baut Instrumente. Shigei Habuni, gib mir meine Fackel, sein berühmtestes und so symbolträchtiges Lied zum Kampf um die Unabhängigkeit, mag er nicht mehr spielen. In einem 2009 entstandenen Filmporträt singt er stattdessen ein anderes Lied.
Meine Hand, bist du Asche. Oh warum fliehst du vor der Wahrheit?
Weleida, Idei ham rüste jiri, Idei aywa ida. Idei ham rüste, Nimenta ida mo.
Eritreas einzigartige Musik. Wie Songs die Geschichte des Landes erzählen. Ein Feature von Kalle Aldislar. Es sprachen Michael Atzinger, Johannes Bertou, Martin Vogt, Anna Greiter, Beate Himmelstoß, Yaji Mai, Hemma-Sophia Michel, Burkhard Dabinus und der Autor. Ton und Technik Peter Preuß, Regie Kalle Aldislar, Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
Das war das Radiofeature von Kalle Lahr aus Eritrea. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, unseren Podcast können Sie in der ARD Audiothek abonnieren. Einfach nach Radiofeature suchen. Bis nächste Woche.
Wir sind zurück. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach. Diese Staffel wird der Hammer. Ich will durch den Great American West reisen, die Rocky Mountains starten. Es geht zu einigen der grandiosesten Orte auf der ganzen Welt. Große Natur in Colorado, Wyoming, Utah, Idaho, Nevada und mein Lieblingsstaat, Alaska. Und dabei dreht sich natürlich nicht alles nur um wilde Natur. Ich will auch nach Geschichten Ausschau halten und besonderen Menschen, die hier draußen in der Wildnis ihr Ding machen.
I look weird because I don't really care. I don't see what I look like.
Einsiedler.
Well, I'm an oddball, but they like me.
Aussteiger.
I don't know how, if I'd call myself a cowboy, but I don't plan on doing anything different ever.
Cowboys.
This is one of the most famous aspect of history in the United States.
Ureinwohner und Überraschendes.
My name is David Stanley. I'm the youngest stepbrother to the late Elvis Presley.
Ja, der Bruder von Elvis. Und ich bin sicher, wir finden noch viel mehr Gründe für eine Reise durch Amerikas großen wilden Westen. 50 States, Staffel 5. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.